1. Mose 39. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war in allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen, ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach: So und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn, und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Soweit das Wort Gottes. Fällt uns zunächst einmal die Parallele auf zwischen Potiphar und dem Kerkermeister. Die haben sich um nichts mehr kümmern müssen, weil der Herr mit Josef war und alles ihm gelang. Und vielleicht nicht ganz so extrem, aber doch ähnlich ist es dann in der dritten Stufe seiner Erhöhung beim Pharao, der auch ihm die Verwaltung anvertraut, großes Vertrauen in Josef setzt, beziehungsweise letztendlich auf den Gott, dem Josef gehört und dient. Aber gehen wir der Reihenfolge nach vor. Wir haben ja im vorletzten Kapitel gehört, dass Josef von seinen Brüdern verkauft wurde an eine Karawane von Ismaelitern, die nach Ägypten zog. Und nun sehen wir, wie es weiterging. Es ist eine der spannendsten Geschichten im Alten Testament, ja, diese Begebenheit um Josef. Er war also nach Ägypten hinabgeführt worden und jetzt ist Potiphar auf den Sklavenmarkt gegangen und hat den Josef da gesehen und hat ihn gekauft von den Ismaelitern. Das war also der Sklavenhandel. Aber Potiphar war ja nicht irgendwer, sondern er war ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache. Also eine ganz wichtige Person bereits, dieser Potiphar. Und das war auch schon Gottes Führung, dass Josef ausgerechnet von einem solchen Mann gekauft wurde. Er kam ja dadurch auch schon bereits in die Nähe des Pharaos, des ägyptischen Gottkönigs, wenn man so will. So wurden ja die Pharaonen verehrt. Ja, und nachdem Josef in Ägypten war, war es keineswegs so, dass Gott, der Herr, sich von ihm zurückgezogen hätte, sondern er war weiterhin mit ihm. Gott hatte ihn berufen, diese Träume waren auch vom Herrn und er hat seine Verheißungen nicht rückgängig gemacht, sondern hat alles Stück für Stück hinausgeführt in diesem Leben Josefs. Und so heißt es auch hier, der Herr war mit Josef, er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Sicher hat er eine Bewährungszeit auch zunächst dort durchlaufen. Und die Sklaven wurden ja manchmal dann auch wieder weggeschickt. Aber Josef durfte bleiben. Er war also ein guter Sklave, hat sich bewährt. Und das ist ein gutes Zeugnis. Heute gibt es ja in dem Sinn, zumindest in Deutschland, keine Sklaverei. Aber es gibt ja Arbeitsplätze. Und da kann es auch ein gutes Zeugnis sein, wenn wir uns bewähren. Wenn wir keine schlechten Arbeiter sind. Wenn wir unsere Arbeit gut machen. Und dann werden sie auch sehen, ja, das ist ein Mann, der mit Gott wandelt. Der Herr ist mit ihm. Der Herr war mit Josef und er hat ja dadurch auch den lebendigen Gott bezeugt. Ja, und dann steigert sich das noch mehr. Er war dann nicht mehr nur ein Diener, sondern es ging dann ja so weit, dass der Herr alles in die Hand Josefs legte. Dieser Mann, dieser Potiphar, war nicht dumm. Er sah also, dass da wirklich ein lebendiger Gott wohl mit Josef war und hat ihn zum Aufseher über sein Haus gemacht. Gab alles in seine Hand, mit einer Ausnahme. Haben wir auch gehört, was war das? Seine Frau nicht, ja. Natürlich nicht. Aber Josef hat hier einen großen Einflussbereich bekommen, einen Wirkungsbereich, einen Verantwortungsbereich. Und so sehen wir auch, wem der Herr Gaben gibt, dem gibt er auch Aufgaben. Und wenn wir Aufgaben haben im Reich Gottes und die Gaben dazu, dann sollten wir auch auf dem Gebiet dienen, wo der Herr uns Gaben geschenkt hat. Da hat er auch eine Aufgabe. Es muss aber nicht jede Gabe immer eingesetzt werden. Es hat auch jedes Ding seine Zeit. Und so ist es dann, wenn der Herr zeigt, jetzt setzt eine Gabe ein, dass der Mensch dann auch gehorchen sollte. Und so wurde Josef zur rechten Zeit auch hier zum Aufseher über das Haus des Potiphar eingesetzt. Und nun breitet sich der Segen aus in diesem Haus dieses, ich denke, ungläubigen Ägypters. Er war wahrscheinlich, es steht hier jedenfalls nicht, dass er schon an den Gott Israels geglaubt hat, aber er hat einfach gesehen, ja, dieser ägyptische Knecht, er ist ein besonders gesegneter Mann. Und mir ist dazu auch eine gewisse Parallele aus dem Neuen Testament eingefallen, in 1. Korinther 7. Da geht es um Ehegatten, wo der eine gläubig ist und der andere nicht. Und dann haben sie Kinder. Wie ist es denn dann? Da geht es auch natürlich um die Frage der Ehescheidung, aber zunächst einmal geht es hier um die Frage, wie ist es dann mit den Kindern, wenn nur ein Ehepartner gläubig ist. Da lesen wir ab Vers 12, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Also weder der Mann die Frau, noch die Frau den Mann. Und jetzt kommt die Begründung, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, den gläubigen Mann. Ja? Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Soweit in dem Zusammenhang. Und ich verstehe das so heilig, dass hier ein Segenseinfluss ist, dass Gott ja den Gläubigen segnet und dass dann auch der Ungläubige, selbst wenn er selber noch nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, auch bereits im Segensbereich des Gläubigen sich befindet, auch die Kinder. Ja, sie hören etwas vom Glauben, sie sehen etwas vom Glauben, wenn der Gläubige wirklich danach lebt. Und so soll auch der Gläubige den Ungläubigen nicht verlassen. Etwas anderes ist es, wenn der Ungläubige den Gläubigen trotzdem verlassen möchte. Dann ist der Gläubige nicht gebunden, steht hier auch. Aber grundsätzlich, dieser Segensbereich wirkt sich auch auf den Ungläubigen und seine Kinder oder die gemeinsamen Kinder aus. Und das haben wir auch hier schon im Alten Testament, etwas anderem Bereich hier, dass das Haus des Potiphar gesegnet wurde durch Josef, mit dem der Herr war. Der Herr segnete das Haus des Ägypters nicht um des Ägypters willen, sondern um Josefs willen. Wir hatten das auch früher schon mal beim Abraham, ja, dass auch andere durch Abraham gesegnet waren, auch nachdem sie ungehorsam noch waren zum Teil. Dieser Segen kam aber immer wieder auf sie zurück, nachdem sie auch umgekehrt sind. Ja, und der Segen war im Haus und auch auf dem Feld, also auch Wachstum hat Gott geschenkt, der Früchte, des Getreides. Ja, und dann, und das war vielleicht auch nicht richtig ganz, in Vers 6, was dann der Potiphar gemacht hat, da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs, soweit so gut, aber, und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Das war sicherlich etwas extrem, ja. Man kann sich dann so richtig vorstellen, der Josef, der arbeitet und ist fleißig und der Mann selber, ja, der hat nur noch gegessen und getrunken und sich's gut gehen lassen, hat von diesem Segen profitiert, aber wahrscheinlich ist er dann, ich vermute es mal, auch träge geworden, faul geworden, vielleicht auch dick geworden, nicht mehr so hübsch gewesen und dann kommt nämlich die Konsequenz. Denn ein bisschen, ein kleines bisschen muss man diese Frau auch verstehen. Wenn der Mann so fauler Sack wurde dann, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, und sich um gar nichts mehr gekümmert hat, als um das Brot, das er aß, das war nicht besonders attraktiv dann für eine Frau. Aber natürlich, trotzdem, was da von dieser Frau kommt, ist nicht recht, ist Sünde. Sie hätte stattdessen mit ihrem Mann reden sollen und sagen, du solltest aber doch auch noch was machen und kannst dich doch nicht einfach so zur Ruhe setzen. Naja, aber das ist jetzt etwas spekulativ, ich wollte es mal erwähnen. Aber wo ich das gelesen habe, er kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß, da dachte ich, ja, das ist sicherlich nicht gut gewesen, auch nicht für diese Ehe. Und der Kerkermeister nachher übrigens kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Hat also auch die ganze Verantwortung abgegeben. Eine zweischneidige Sache, nicht? So weit hätte er wahrscheinlich nicht gehen dürfen. Er hat damit auch Respekt verloren, denke ich, Autorität verloren, wenn er alles so abgibt. Bei dem Pharao war es nachher nicht ganz so weit gegangen. Er hat Josef zum Verwalter eingesetzt, aber er blieb der Herrscher im Reich, wenn wir das weiterlesen. Aber hier der Potiphar, nun ja. Und dann wird gleich anschließend hier beschrieben, noch im gleichen Vers, im Zusammenhang, das ist gerade so wie so ein Kontrast. Josef aber steht hier dann auch vielleicht im Gegensatz zu diesem Ehemann, war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Ja, und dann kommt die Versuchung, und das ist jetzt nicht leicht auszulegen, aber ich möchte doch ein bisschen was dazu sagen, diese Versuchung auf Josef zu, auf diese ganze Dreierbeziehung, auf diesen Mann, natürlich, der dann entsprechend reagiert, als er betrogen sich fühlt, er ist ja nicht betrogen, aber es wird so dargestellt, sie wirft ihre Augen auf Josef. Und dieses Wort Augen ist natürlich besonders wichtig, wenn wir auch an den Anfang der Heiligen Schrift zurückgehen. Was ist denn da beim Sündenfall geschehen? Wo kommt die Sünde besonders hinein? Über welches Organ? Wenn soweit man nicht blind ist. Sehr oft über die Augen, oft auch über die Ohren, über die Empfindungen. Bei Männern ist es oft auf dem sexuellen Gebiet, bei der Frau oft auf dem gefühlsmäßigen Gebiet, ja schon mal die Arztromane erwähnt und ähnliches vor einigen Wochen, wo wir auch das Thema hatten, sexuelle Reinheit. Aber jedenfalls hier, da heißt es in 1. Mose 3, Vers 6, wo ja die Schlange auf sie zukommt und diese Frucht der Erkenntnis anbietet. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Also eine Augenlust war das. Diese Frucht muss also auch sehr schön ausgesehen haben, zumal ja auch die Augen aufgehen sollten. Der Mensch sollte übersinnliche Erkenntnis, gottgleiches Wesen davon erlangen. Nicht? Und dann hat sie das gesehen. Und hier, der Josef war sicherlich, steht ja auch hier, von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Und sie warf ihre Augen auf ihn, wie eine solche Frucht, ja, der Versuchung. Sie ist versucht worden, aber sie hat dann versucht, ihrerseits den anderen zu versuchen, wollte Josef mit in ihre eigene Versuchung und Sünde hineinziehen. Lege dich zu mir. Das heißt nichts anderes als bricht die Ehe mit mir. Ja, sie war ja mit dem Potiphar verheiratet, auch wenn der Potiphar sich um nichts mehr kümmerte, aber sie war seine Frau. Ja, und wie reagiert nun der Josef? Und da können wir manches davon lernen. Das ist ein Vorbild, gerade im Umgang auch mit sexueller Anfechtung oder ehebrecherischen Versuchungen. Er sagt zunächst, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, es gibt nichts, was er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Er beschreibt nun tatsächlich zunächst, welche Verantwortungsbefugnis er bekommen hat, aber vor allem auch, welchen Vertrauensvorschuss er bekommen hat. Mit dieser Verantwortung geht auch das Vertrauen einher. Und nun ist es sicherlich nicht so, dass wir sagen können, wenn wir es jetzt auf Gott übertragen würden, Gott verlässt sich auf uns und vertraut auf uns, auf unsere Kraft. Damit ist nichts getan. Da sind wir gar bald verloren. Aber wir dürfen uns auf Gott verlassen, dass er uns auch trägt. Natürlich können wir uns auch fragen, sollen wir die Liebe Gottes enttäuschen? Sollen wir seine Gnade, mit seiner Gnade spielen? Nein, Josef sagt, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, dieser Potiphar nun, hat alles in seine Hand gegeben. Gott hat uns auch die Schöpfung anvertraut, aber nicht, dass wir sie zerstören und missbrauchen, sondern dass wir ihm dienen und vertrauenswürdig handeln, aber aus seiner Kraft. Und nun betont er auch ganz klar die eheliche Treue, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Er sagt dir also ganz klar, was du von mir willst, ist Sünde, ich lasse mich nicht darauf ein. Das hat sie eine bestimmte Zeit akzeptieren müssen, aber es steht hier, dass sie nicht aufgab. Obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie. Das ist also schon schlimm und zermürbend. So ist es aber auch mit der Sünde. Sie lauert vor der Tür, sie kommt nicht nur einmal. Es ist ein täglicher Kampf, auch in unserem Leben. Es kommen immer wieder Versuchungen. Ja, greift er zur Frucht, auf welchem Gebiet auch immer. Ja. Es kann im Laden sein, dass einem vielleicht was gefällt. Und es gibt ja Leute, die können da nicht widerstehen. Es gibt ja eine regelrechte Krankheit auch, sündige Krankheit, Kleptomanie. Oder mit Drogen und Rauschmitteln. Oder auch Stolz und Ehrgeiz. Ich kenne auch jemanden, der sammelt Doktortitel. Ja, das kann auch zur Anfechtung werden. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Also ich habe nur einen, der reicht mir auch. Ist mir schon zu viel was. Aber, also ich meine den Hochmut, ja, damit. Und davon hängt das Heil nicht ab. Und eben auch Sexualität. Das strömt ja heute überall auf uns ein, auf den Straßen. Aber er hat widerstanden. Und als es nun ganz massiv wurde, wo wirklich niemand im Haus war, hat sie es wieder versucht. Und er hat seine Arbeit tun wollen. Er wollte nichts von ihr wissen, steht ausdrücklich hier, um seine Arbeit zu tun. Und dann, ja, dann war sie schon nicht mehr wahrscheinlich so, dass sie ihn wollte, sondern sie hat schon eine Wut gehabt. Beleidigt sein. Ja, sie war beleidigt, verletzt, zornig. Und dann hat sie diesen Plan ergriffen, hat sein Obergewand ergriffen und hat nun diese Rache ihm zugefügt. Wieder sagt sie, leg dich zu mir. Aber er ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Und das ist eine ganz wichtige Strategie, wenn es ganz heiß kommt, dass man dann flieht und hinausgeht. Nicht mit der Sünde flirtet, sondern sagt, nein, ich gehe zu meinem Herrn, zu Jesus Christus. Und er hat mich erlöst und er gibt mir auch die Kraft zu widerstehen. Ich muss nicht bestimmte Orte aufsuchen und wenn ich in die Nähe komme, dann gehe ich weg. Und jetzt kommt diese Rache. Und Satan tobt auch. Satan möchte uns nicht in Ruhe lassen. Ja, es ist ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und gut, wenn wir auf der Seite des Siegers stehen. Hier nun, als sie sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte, entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen. Und jetzt macht sie es sehr raffiniert. Seht, er hat uns, den Hebräer, ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit mir treibt. Sie gibt ihrem Mann die Schuld. Er hat uns den Hebräer gebracht, ja, der mich da versucht hat, der etwas von mir wollte. Es wird alles total verdreht. Natürlich hat er ihn gebracht, aber das war ja vorher gar nicht wichtig. Da war sie ja froh, dass er ihn gebracht hatte, aber jetzt plötzlich so. Und der Mann ist schuld, der Hebräer ist schuld, nur sie ist nicht schuld. Sie ist ja unschuldig. Er wollte ja was von ihr und in Wirklichkeit war es ja genau umgekehrt. Und so müssen wir auch beim Satan damit rechnen, auch heutzutage, dass er alles verdreht. Dass er alles verdreht. Und deshalb rate ich auch, ich habe vorhin schon wieder so ein Gerücht gehört, auch über mich ein neues wieder, redet immer direkt mit den Brüdern und Schwestern, wenn ihr was hört. Das muss ich auch selber so praktizieren. Versucht wirklich direkt mutig auf die Betreffenden zuzugehen und nicht auf Gerüchte zu hören und schon gar nicht weitertragen, wenn man es nicht genau weiß. Und selbst wenn man es weiß, muss man es nicht weitersagen. Da gibt es auch noch die drei Siebe, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt zusammenkriegt. Ist es wahr überhaupt? Ja, ist das erste Sieb. Wenn man das nicht genau weiß, dann ist sowieso vorbei, darf man nichts weiter sagen. Ist es hilfreich, förderlich? Hilft es zum Guten? Was ist das dritte Sieb? Ist es notwendig zu sagen? Und meistens stellt sich raus, selbst wenn es wahr ist, ist es nicht notwendig und auch nicht hilfreich, üble Gerüchte weiterzutragen. Ja, aber die Zunge ist ein Glied, das eine ganze Welt entflammt, so heißt es im Jakobusbrief. Und so auch hier, mit der Zunge, wird Verleumdung getrieben. Der Hebräer, er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Nur ein Punkt stimmt hier, oder zwei. Ja. Er kam hinein und er floh hinaus. Alles, was dazwischen ist, ist ins Gegenteil verdreht worden. Und dann erzählt sie nochmal natürlich ihrem Mann das Gleiche. Die gleiche Geschichte, der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben und so weiter. Ja, und dann, wie reagiert nun der Herr? Da entbrannte sein Zorn und er warf ihn ins Gefängnis. Ich möchte dazu aber noch aus den Sprüchen etwas lesen. Da wird es etwas ausführlicher geschildert. Vom Ehebruch und vom betrogenen Ehemann. Er hat offenbar seiner Frau mehr geglaubt als dem Josef. Es steht hier auch nicht, dass er ihn angehört hätte. Er hat die Frau gesehen, das Obergewand. Und ja, jedenfalls in Sprüche 5 wird zunächst einmal gewarnt vor Unzucht. Ich lese es jetzt nicht alles vor. Jedenfalls heißt dann über diese unzüchtige Frau in Vers 5, ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Und dann heißt, nähere dich nicht der Tür ihres Hauses, damit du nicht anderen deine Ehre opferst und deine Jahre dem Grausamen, damit sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und du dich nicht abmühen musst für das Haus eines anderen. Damit du nicht seufzen musst bei deinem Ende, wenn dir dein Leib und Leben hinschwinden, und sagen musst, Warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Dann heißt es am Vers 15, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Das heißt, das ist ein schönes Bild für die eigene Frau. Und ströme aus deinem eigenen Brunnen. Sollen sich deine Quellen auf die Straße ergießen, deine Wasserbecher auf die Plätze? Sie sollen dir allein gehören und keinem Fremden neben dir. Und dann wird hier die eigene Frau sehr poetisch beschrieben. Deine Quelle sei gesegnet, freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hindin, die anmutige Gemse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen. Von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Das steht in der Bibel, ja. Manche denken ja, die Bibel sei so leibfeindlich, aber wenn es um die Ehe geht, ist sie sehr realistisch. Und dann, das passt sehr gut hier zu Josef, er war damals ja noch nicht verheiratet, aber er hat sehr bald dann nach der Gefängniszeit dann seine Frau bekommen. Warum aber, mein Sohn, solltest du von einer Verführerin entzückt sein und den Busen einer Fremden umarmen? Und dann heißt es auch, ich weiß jetzt nicht genau die Stelle, über den betrogenen Ehemann. Das steht auch in den Sprüchen. Es muss Kapitel 6 oder 7 stehen. Ja, ich glaube 7. Ja, genau, Kapitel 7. Der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise gegangen, Vers 19. Er hat den Geldbeutel mitgenommen, kommt erst am Tag des Vollmonds wieder. Ja, der Ehebruch wird hier beschrieben. Und dann heißt es am Schluss, ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich. Denn es, da heißt es dann auch im Zusammenhang, wer zur Hure geht, kommt um sein Brot, aber wer zum Ehebruch betreibt, der bringt sich um sein eigenes Leben, weil die Rache des Mannes grausam sein wird. Er wird nicht schonen am Tag des Gerichts. Ich habe es jetzt auswendig wiedergegeben. Das steht aber auch in Sprüche 5 bis 7. Sprüche 6, 34. Ja, da habe ich es ja notiert. Können Sie auch nochmal wörtlich lesen. Sprüche 6, weil es doch eine wichtige Stelle ist. Ja, genau. Da heißt Vers 34, Eifersucht versetzt einen Mann in glühenden Zorn und am Tag der Rache wird er nicht schonen. Er wird nicht bereit sein, ein Lösegeld anzunehmen und lässt sich auch durch das größte Geschenk nicht besänftigen. Wenn ein Ehemann betrogen wurde, wird er nicht schonen, den Ehebrecher. Und so auch hier, es entbrennt sein Zorn, er fühlt sich betrogen, verraten, enttäuscht von dem Vertrauen, was er ja gegeben hatte. Und nun war von Josef, das war Bewahrung Gottes, dass er ihn nicht hinrichten ließ. Das hat er sicher auch deshalb nicht getan, weil der Ehebruch ja nicht vollzogen war. Wenn er vollzogen worden wäre, hätte man den Schuldigen zumindest, wenn sie vergewaltigt worden wäre, steinigen lassen müssen. Aber wenn es mit Einwilligung ist, beide. Das war ja dann bei Mose später allerdings das Gesetz Moses. In Johannes 8 finden wir das auch, wo die Ehebrecherin gesteinigt werden sollte. Der Ehebrecher ist ja auch als tot zu achten, wenn Ehe gebrochen ist. Und zu erachten. Und der Herr Josefs warf Josef ins Gefängnis. Also der Ehebruch war nicht vollzogen. Es war ja nur behauptet worden. Es war ja nachweisbar, dass nichts passiert war. Nicht? Konnte man ja auch an der Frau feststellen, denke ich. Und sie war ja sicherlich auch nicht schwanger geworden. Und dann warf er ihn ins Gefängnis. Vielleicht aber war es auch die Gunst, die er in Josef hatte, dass er doch noch vielleicht sich nicht ganz sicher war, eine Absicherung, ihn nicht gleich hinzurichten, sondern eben ja, zu sehen, wie das weitergeht, wie Gott, sein Gott, in Potiphars Augen, der Gott Josefs ihn weiterleitet. Immerhin kam er dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Ja, das muss ja wohl auch ein besonderes Gefängnis gewesen sein. Ja, nun geschieht das Gleiche wieder, was auch vorher geschehen war bei Potiphar. Der Herr war mit Josef. Ja, auch wieder dieses Aber. Also nichts und niemand kann Gottes Pläne durchkreuzen. Und Satan schon gar nicht. Er wird immer wieder in Demütigung geführt. Und sicherlich hat es auch zu seiner Reifung gedient, diese Abwärtsstufen. Aber es ging dann